Es ist Montag, der 25. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Mon Dieu, worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder zurück ist aus Tokio, zurück auf dem Boden der Tatsachen hier bei uns in Hamburg. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Hast du es mitbekommen am Wochenende? Tyson Fury tritt ab als ungeschlagener Schwergewichtsweltmeister im Boxen. Er hat seinen Kampf gewonnen gegen seinen chancenlosen Herausforderer Dillian White vor 94.000 Zuschauern im Wembley Stadium in der sechsten Runde durch technischen K.O. Ich bin ja völlig begeistert von Tyson Fury, ein Mann, der, glaube ich, häufiger zurückgetreten ist als, weiß ich nicht, keine Ahnung, Howard Carpendale oder wer auch immer. Wahnsinnstyp, also ganz speziell.
Auch sympathisch. Ich hatte ja nur diese Pressekonferenz gesehen vor dem Kampf und da hat er seinem Gegner irgendwie so in die Seiten.
Ja, man steht sich ja dagegenüber und guckt sich böse an und nicht selten kommt es da ja auch zu Schlägereien und so.
Ja, ist immer so Smack-Talk eigentlich vorher.
Eigentlich ja, und dann standen die sich gegenüber und Tyson Fury auch mit seinen 2,6 Meter oder so steht dann Dillian White gegenüber und dann plötzlich piekt er ihm so in die Seiten so.
Und ich dachte wirklich, zur Show gehört das, dass der Gegner ihm dann eine reinhaut oder irgendwie sowas.
Ja, das ist nicht selten passiert, ja.
Er hat dann auch gelacht, also das war schon vorab sehr sympathisch.
Ja, alles. Die beiden kannten sich auch schon vom Sparring vor Jahren in England. Da haben sie schon mal zusammen, waren Sparringspartner und so. Das heißt, sie sind sich persönlich auch durchaus sympathisch, was aber Fury trotzdem nicht davon abhielt, ihm dann in der sechsten Runde was auf die Schnauze zu hauen. Und bei Tyson Fury finde ich es halt einfach faszinierend, weil der Mann halt einfach nichts so aussieht, als wäre er Profiboxer. Der sieht halt einfach aus wie der sehr, sehr späte Axel Schulz. Halt wirklich ein bisschen schwabbelig, überhaupt nicht trainiert, ist aber technisch einfach extrem gut und tritt ungeschlagen ab und ist wieder mal zurückgetreten. Jetzt muss man mal schauen.
Und die anderen Boxer sehen dann eben auch nicht aus wie Bürgermeister
Stadt. Das stimmt allerdings. Das ist richtig. Und um Gottes Willen, an diesem Wochenende natürlich gibt es etwas anderes Sportliches zu vermelden. Der FC Bayern München ist zum 10. Mal deutscher Meister in Serie und das ist ja wirklich eine Stimmung, also gerade auf dem Münchner Marienplatz.
Die Schlagzeile des Tages.
Und natürlich ist es heute an der Zeit, einem Mann zu gratulieren. Marco Seifert ist am gestrigen Sonntag 51 Jahre alt geworden.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Marco, happy birthday to you.
Der Star-Moderator von Radio 1 und der weltgrößter Hertha-Fan hat zum Geburtstag von seinem Lieblingstrainer Felix Magath ein 2:0 geschenkt bekommen. Damit ist dieser Verein fast vom Abstieg gerettet. Das ist klasse.
Alles Liebe, alles Gute.
Und dann ist da vielleicht trotzdem auch noch was anderes zu erwähnen.
Die Schlagzeile des Tages.
Hochrechnung in Frankreich, Macron wiedergewählt, Le Pen gescheitert. Die FAZ schreibt, dass Emmanuel Macron hat die französische Präsidentenwahl gewonnen. Nach ersten Hochrechnungen kam der Amtsinhaber in der Stichwahl am Sonntag auf eine Mehrheit von gut 58% der Stimmen. Demnach hätte er etwa 8 Prozentpunkte weniger erhalten als in der Stichwahl 2017. Trotzdem feierten seine Anhänger das Wahlergebnis vor der Kulisse des Eiffelturms mit Europa und Frankreich wimpeln. Ja, also in etwa, sagen wir mal so, 60-40 ist diese Stichwahl ausgegangen. Der ein oder andere sagt, es war um Brusthaaresbreite. Wir alle haben ja gezittert und gefiebert, wie eigentlich nur Christian Lindner beim FDP-Parteitag digital zugeschaltet. Gute
mit
Besserung.
Verschwitztem Gesicht.
Ja, alles Gute. Gute Besserung an dieser Stelle. Übrigens, wenn Brusthaar hilft, um ihm anzubleiben, dann kettet sich Julian Reichelt noch heute ans Springergebäude und klagt auf Wiedereinstellung.
Hast du die Bilder gesehen vom
Champs-Élysées oder?
Nee. Champ de Mars, was ist das?
Das Marsfeld.
Marsfeld,
ja.
Genau. Ich fand das so lustig, wie die Musik von Daft Punk, One More Time, lief. Dann Eiffelturm natürlich im Hintergrund.
Klar.
Die Frankreich fahren und es fehlte wirklich nur noch jemand mit so einem Baguette oder so, der da tanzt. Es war so Klischee. Aber sehr schön, ich habe mich gefreut.
Ja, naja, klar. Also das ist ja toll. Wir alle haben ja wirklich ein wenig gebangt, dass mit der Wahl von Le Pen, was ja nicht nur Menschen mit präapokalyptischen Gelüsten befürchtet hatten, dass dadurch die EU gesprengt wird und Frankreich eine Art NATO-Austritt Leitwag, das ist nun wirklich das Letzte, was wir in der Situation gebrauchen können.
Wobei der Sieg jetzt doch recht deutlich war und ich werde das Gefühl nicht los, als wollte man ein wenig den Leuten auch Angst machen, dass sie dann auch wirklich alle zur Wahl kommen und Le Pen verhindern. Ich meine, die Medien haben schon sehr offensiv gesagt, wählt Macron.
Das ist richtig,
ja, eigentlich alle. Und deshalb dachte ich mir, das hat mich so ein bisschen an damals Obama gegen Romney erinnert, wo es dann auch hieß, oh, es wird knapp. Und dachte ich, nee, das war dann doch.
Ja, und man hatte aber auch ein bisschen Sorge, dass man sich an andere Wahlen erinnert fühlt, beispielsweise Brexit, siehe Trump, wo halt eben so manch einer auch gesagt hat, ich gehe da nicht zur Wahl, Hillary gewinnt sowieso, beziehungsweise der Brexit wird nicht stattfinden. Offenkundig
Fair enough.
Hat eine andere Bevölkerung aus diesen Situationen gelernt. Du hattest dich ja ein bisschen gewundert, warum dann doch so vergleichsweise viele, die vorher Mélenchon gewählt hatten, sich dann aber für Le Pen entschieden hatten. Das ist aber wieder so der klassische Reflex, ne? Nur weil man.
Ja, aber ich dachte, wenn du aus Überzeugung linksradikal wählst, dann wirst du dann, wenn du die Wahl hast, ja nicht sagen, okay, dann wähle ich jetzt rechtsradikal. Aber es waren wohl doch 29% der Mélenchon-Wähler sind dann tatsächlich zu Le Pen umgeschwenkt. Und das zeigt ja, dass sie dann nicht von der Gesinnung her linksradikal waren, sondern tatsächlich einfach nur Macron verhindern wollten.
Exakt, genau. Macron gilt ja auch als arrogant, als Schnösel, als elitär. Möglicherweise, meine Einschätzung ist, vielleicht haben auch Menschen wie Oliver Polak, die Lobos, Laura Karasek, ich, dafür gesorgt, dass es zu diesem Wahlergebnis gekommen ist. Denn wir waren ja alle gleichzeitig in Paris und diese Bilder sehend haben möglicherweise viele Franzosen gedacht, vielleicht ist ja Macron gar nicht so fatzkig, denn und plötzlich wirkte er wieder vergleichsweise sympathisch und bodenständig. Ich glaube, wir waren das Zünglein an der Waage, bin ich mir ganz sicher.
Ja, ihr habt es gerettet.
Wir haben es gerettet. Naja, also es ist aber schon tatsächlich so, das ist ja nun schon ein ordentlicher Prozentsatz, den Le Pen da bekommen hat. Und da kann man sich durchaus mal seine Gedanken machen. Also du siehst schon, dass die sozialen Verwerfungen innerhalb Frankreichs extrem sind. Und wenn du durch so eine Art Neoliberalismus und durch eine etwas fehlgesteuerte Mitte-Politik so viele Menschen verlierst, dann steht dieses Problem in spätestens 5 Jahren natürlich wieder vor der Tür. Also diese sozialen Verwerfungen verschwinden ja nicht mit der Wahl von Macron, sondern die Gräben drohen ja trotzdem wieder größer zu werden. Und das muss man schon in den Griff kriegen. Und das kriegt man, glaube ich, nicht dadurch in den Griff, indem man das Rentenalter beispielsweise hochsetzt.
Ja, diese innerpolitischen Sachen führen zu Verwerfungen. Aber gleichzeitig denke ich mir, diese Weltkrisen, lass es eine Pandemie sein, lass es einen drohenden dritten Weltkrieg sein, dass die Leute dann sich denken, ja, ist scheiße mit dem Rentenalter, aber lass uns doch lieber jemandem vertrauen, der das große Ganze sieht und uns jetzt nicht mit Pizza für alle und Eiscreme umgarnen will.
Ja, das große Ganze ist im Zweifel dann ja Europa, die NATO, die ganze Welt. Da stellt sich aber auch immer die Frage, ob ein Gutteil der Bevölkerung sich für das große Ganze überhaupt wirklich interessiert oder ob es dann sich doch eher um den Spritpreis geht und dass das Pendeln günstig bleibt und die Mieten bezahlbar sind und man sich auch sicher fühlt.
Das
und
bringt das, dir alles nichts, wenn die Atombombe gezündet
das
wird.
Das ist absolut richtig. Nichtsdestotrotz, ich fand die Bilder natürlich toll, wie Macron da in Richtung Eiffelturm spaziert ist mit Brigitte. Das ist so alles. Die sind ja ein bisschen hergegangen. Die Bilder sieht man ja eigentlich momentan deutschlandweit immer nur, wenn Toni Hofreiter mit Strack Zimmermann irgendwo durch die Gegend spaziert. Da wird einem warm ums Herz. Das ist einfach toll. Dieser Macron mit 44 Jahren, das ist ja schon wirklich aller Ehren wert.
44?
44,
ist so alt wie du.
Der ist so alt wie ich.
Stell dir mal vor, du würdest die Grand Nation führen. Ja. Ich meine, ich liebe dich, du bist schlau, du siehst gut aus, aber ein Land führen? Ich meine, ich bitte dich, come on.
Blattgold.
nicht hinter Verbündeten zurückbleiben. Union reicht Entschließungsantrag für Waffenlieferung ein. Das berichtet der Tagesspiegel. CDU-Chef Merz will mit dem Antrag die Zusammenarbeit für das umstrittene Thema erleichtern. Die Ampelkoalition scheint ebenfalls an einem Entwurf zu arbeiten. Unionsfraktionschef Friedrich Merz macht Druck auf die Ampelkoalition für eine Entscheidung des Bundestags zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir bieten der Koalition einen gemeinsamen Entschließungsantrag an, mit dem Klarheit geschaffen wird, welche Waffen Deutschland bereit ist zu liefern, sagte der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion der Süddeutschen Zeitung. Und das ist natürlich insofern auch bemerkenswert, als Friedrich Merz da ja ähnliche Töne anschlägt wie nicht geringe Teile der Ampelkoalition. Also klar, gerade schon erwähnt, Strack-Zimmermann, die Panzerpraline Toni Hofreiter und auch Robert Habeck, der ja auch sich für die Lieferung schwerer Waffen ausspricht, der gerade eben noch gesagt hat, Putin wird sicherlich nicht erst einmal in das Handbuch für Völkerrecht schauen, bevor er seine nächste Wahnsinnstat begeht. Also Olaf Scholz bekommt Druck von allen Seiten und jetzt auch von der Opposition.
Ja, wobei ich bei Strack-Zimmermann und Habeck jetzt einen Unterschied erkenne. Bei einer Strack-Zimmermann kommt jetzt auch wirklich deutlich rüber, dass sie Olaf Scholz für inkompetent hält oder beziehungsweise für seinen Posten nicht passend. Und da denke ich mir, du weißt schon, dass sie in einer Koalition zusammen gerade wirkt.
Naja, also Olaf Scholz hat ja seinerseits gerade eben ja auch in einem Interview sich sehr herablassend geäußert. Er sagte dann ja unter anderem auf das Thema Führung, hat er gesagt, manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich. Also mit diesen Jungs und Mädels war halt eben unter anderem Strack-Zimmermann gemeint oder halt eben Toni Hofreiter. Das ist ja nun sehr herablassend, wenn man bedenkt, dass das ja Teile einer Ampelkoalition sind.
Aber also, das als Antwort von wochenlanger Kritik finde ich...
ja, das ist jetzt alles nicht dramatisch, aber okay. Jungs und Mädels ist natürlich von der Wortwahl schon echt so. Das ist so ein bisschen auch der Scholz, den auch viele kennen, von dem man sagt, der sei halt eben herablassend.
Ich bin kein Scholz-Fan, wirklich nicht. Ja, ich finde
noch immer weniger.
Von Anfang an dieses, sie haben Führung bestellt, nee, so ich finde, es ist alles sehr vage und aber was mich wundert an der ganzen Debatte jetzt, dieses, welche Waffen geliefert werden sollen, dieses sehr fordernde, transparente von Journalisten und von Politikern, auch aus seiner eigenen Partei. Und da denke ich mir, ich bin ja wirklich nicht für Geheimhaltungen und so.
Ja.
Aber es gibt bestimmte Themen, wo ich mir denke, vielleicht sollte man sie wirklich nicht erfahren. Und wenn man denkt, dass für Putin eine Beteiligung Deutschlands, was Waffenlieferungen angeht, eine rote Linie überschreiten bedeutet, dann denke ich mir, dann lass doch von mir aus alles an Waffen liefern, aber low key, haltet alle die Fresse, macht es nicht deutlich, dass wir es sind und dahinter stecken, dann sind wir auch nicht am Arsch, wenn die Kacke am Dampfen ist.
Also
und das wundert mich gerade so an diesem los, schick das und das und wir haben noch die und die Panzer und warum outen wir uns da so und vielleicht am Ende, vielleicht interpretiere ich da jetzt in seiner Stille und seiner beschissenen Form der Kommunikation zu viel rein, aber vielleicht macht er es wirklich schlau, indem er nichts sagt.
Ich glaube, was wir auch vielleicht einfach grundsätzlich missverstehen, auch deshalb, weil er ja selber gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt, et voilà, mich. Er führt nicht, er verwaltet. Das muss ja nicht schlecht sein, aber das ist kommunikativ halt einfach nicht gut und das ist das, was dabei rauskommt und deshalb stehen ganz viele Journalisten auf der Matte, Journalistinnen und Menschen wie wir, die sagen, ja, was ist denn jetzt? Ich möchte aber auch keinen Bundeskanzler haben, der auf mein Sentiment eingeht und sagt, weil du jetzt sowas twitterst, deshalb ändere ich jetzt meine Linie. So wie beispielsweise Karl Lauterbach, der dann einfach bei Twitter liest, die lieben mich nicht mehr und um 2.37 Uhr ändere ich dann meine politische Linie. Ich erwarte von jemandem wie Olaf Scholz, dass er klug abwägt und das Richtige tut, was ich andererseits aber auch nicht glaube, und da haben ja Expertinnen wie beispielsweise Charlotte Mayhoff und so ja nun mit ihren Erkenntnissen ja auch gesagt, wenn Wladimir Putin einen Atomkrieg will, wenn er eine Kriegsbeteiligung von Deutschland oder anderen Ländern erkennen will, dann wird er das unabhängig von dem tun, was wir da gerade machen.
Vielleicht ist das so, aber was ist mit dem 1%, wenn es nicht so sein sollte, wenn er wirklich ein Tipping Point hat,
ja,
und wir ihn dann aktiv überschreiten, dann, also das Risiko nicht eingehen zu wollen, das verstehe ich auch. Aber vielleicht wäre ein Kompromiss, es so wie de Maizière zu machen, weil gar nichts sagen anscheinend wirklich nicht funktioniert, dass er dann einfach vor die Presse tritt und sagt:
Teile meiner Antwort könnten die Öffentlichkeit verunsichern.
Verunsichern, genau. Und oh, alle Panik kriegen, Hamsterkäufe und sich verstecken. Aber man sagen kann:
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten. Aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode Filterkaffee54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15€ Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30€. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Er hat was gesagt.
Ja. Und was wir natürlich bislang überhaupt noch gar nicht erwähnt haben, wenn wir in Deutschland über schwere Waffen sprechen, dann ist ja natürlich völlig klar, da geht es ja speziell um eine einzige Sache. Und das ist natürlich das hier.
You sexy mother Panzer!
Die gute Tat des Tages.
Heute, das müssen wir ja zumindest ja mal erwähnt haben, übergibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Entlassungsurkunde, beziehungsweise eben nicht seine, sondern die Entlassungsurkunde an die Ex-Familienministerin Anne Spiegel. Ja, das sage ich nur deshalb, weil wenn ich lese Steinmeier Entlassungsurkunde, dann denke ich, oh, ist es jetzt schon soweit, ja? Und heute bekommt dann eben die neue Familienministerin Elisabeth Paus im Schloss Bellevue ihre Ernennungsurkunde.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen wir zu jemandem, dessen Kanzleramtsminister war Frank-Walter Steinmeier.
Das gibt's doch gar nicht.
Der Spiegel berichtet, SPD-Altkanzler und Gaslobbyist Schröder, ich mache jetzt nicht einen auf mehr Kulpa. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine steht Ex-Kanzler Schröder wegen seiner Russlandnähe in der Kritik. Ach ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Also, was war denn da? Nun hat er sich in der New York Times zu Wort gemeldet und klar ist, er bereut nichts. Je ne raclette rien. I did it my way, yeah. Ficker. Sie können ein Land wie Russland langfristig nicht isolieren, weder politisch noch wirtschaftlich. Das hat der New York Times gesagt, der Reporterin. Die deutsche Industrie brauche Rohstoffe von Russland. Es geht nicht nur um Öl und Gas, es geht auch um seltene Erden. Und das sind Rohstoffe, die nicht so einfach ersetzt werden können. Es ist ein langes Stück in der New York Times, aus dem der Spiegel hier zitiert. Und da erkennt man auch halt eben kein Schuldbewusstsein von Gerhard Schröder, der sagt, ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa, das ist nicht mein Ding.
Im Gegenteil. So.
Ja. Er zeigt sich auch über die hitzige Debatte in Deutschland verwundert. Sie haben das alle mitgemacht in den letzten 30 Jahren und plötzlich wissen es alle besser. Gut, da muss man sagen, ja, das ist zumindest eine korrekte Analyse. Was mich in diesem ganzen Stück natürlich am meisten ja auch schockiert letzten Endes, ist die Beurteilung von Gerhard Schröder, was das Massaker in Bucha angeht. FF, muss man ja sagen, das muss untersucht werden, sagt Schröder. Er glaube aber nicht, dass die Befehle von Putin gekommen seien, sondern von niedrigeren Stellen. Und wenn du genauso klingst wie Lavrov, dann hast du natürlich nun wirklich echt ein Problem. Und das ist schon dramatisch. Es gibt ja dann auch begleitend zu diesem Artikel in der New York Times dieses Foto von Schröder, wo er dann da in seinem Sessel sitzt. Und der wirkt ja wirklich so ein bisschen so einsam wie Escobar auf dieser Hollywood-Schaukel in Narcos. Ja.
Was mir aufgefallen ist an diesem Interview, dass es ihm sehr wichtig zu sein scheint, allen klarzumachen, dass er nicht der Büttel Putins ist, dass er stolz Fotos zeigt, wie die da zusammen sind und auch diese Beschreibung, wie er da in der Türkei ist und dann Putin treffen will und Putin ihm ein Jet schickt, das ihn dann zu ihm nach Russland fliegt. Und da ist die Betonung immer auf seine Wichtigkeit, wie bedeutsam
Augenhöhe
Dingen. Warum? Weil man ihn eben in den letzten Monaten als Büttel, als verlängerten Arm einfach nur von Putin dargestellt hat. Ich glaube, das hat seinem Ego so wehgetan, dass ihm jetzt viel wichtiger ist, um sein eigenes Bild komplett gerade zu rücken, zu sagen, nee, dieses eine Detail hat mir missfallen. Ja. Ich bin nicht sein Büttel, ich bin nicht irgendwie so ein Diener, sondern ich bin wer?
Ja,
ich bin auf Augenhöhe, genau.
Total, ja, richtig. Naja, das würde ja im Umkehrschluss ja auch bedeuten, man müsste die eigene Aufsteigergeschichte so im letzten Achtel nochmal komplett umschreiben. Das finde ich ja bei Schröder sowieso bemerkenswert. Also Zeit seines mindestens beruflichen Lebens war Schröder ja immer derjenige, der alle so abgegrätscht hat. Also die Geschichte ist ja voller Momente, in denen Schröder, jetzt kommt die Fußballallegorie, die bei Schröder natürlich immer passt, der im Grunde genommen immer dann vom Elfmeterpunkt besonders erfolgreich war, wenn eine komplette Wand gegen ihn war und angebrüllt mit Feuerzeugen und Bierbechern beworfen hat. Also sei es erstmal Schröder gegen die Bundesrepublik, also die Strickjackenrepublik von Kohl, Schröder gegen Lafontaine, Schröder gegen Stoiber, Schröder später gegen die komplette Sozialdemokratie, mit der er sich nun überworfen hat über die Agenda 2010, Vertrauensfrage, all das. Aber seine Achillesferse ist in gewisser Hinsicht diese Aufsteigerbiografie. Also er erkennt sich immer in Leuten wieder, die so eine ähnliche Vita haben. Siehe Maschmeyer, der ja eigentlich schon fast so eine, sagen wir mal, eine Art Einstiegsdroge ist in so dubiose Autokratensysteme, dieser Schneeballzar Maschmeyer und Putin ja auch. Also in Putin erkennt er die eigene Aufsteigergeschichte aus kleinen Verhältnissen. Und das macht ihn blind für alles andere. Er sieht also in Putin oder hat zumindest lange in Putin nicht den Kriegstreiber, nicht den Diktator und jetzt den Massenmörder gesehen, sondern den Jungen aus kleinen Verhältnissen wie er, seinen Freund, mein Freund, der Wladimir.
Ja, aber wie immun kannst du sein gegen wirklich alle Medien, alles, was dir jeden Tag eigentlich serviert, so ist das Narrativ jetzt eigentlich, worauf sich alle Experten und Historiker einigen. Und du sagst trotzdem, die Ukraine soll nicht provozieren.
Das ist aber so ein Corona-Leugner-Starrsinn, der dann plötzlich einsetzt. Also je mehr Leute, also jetzt im Umkehrschluss brüllen, lass dich impfen, desto geringer ist die Bereitschaft, dies zu tun.
Im Gegenteil, also es macht ihn ja wirklich so, he's doubling down. Es macht ihn noch robuster dagegen. Ja,
absolut, total. Und übrigens die New York Times, das wird ja auch immer interessanter. Erst Julian Reichelt, jetzt Schröder, die wird ja auch immer mehr so zum schwarzen Brett für toxische Teutonen. Ne? Also wie unangenehm auch für Deutschland, dass jetzt andauernd da unsere problematischen Männer da in langen Artikeln nochmal haarklein auseinandergenommen werden. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema.
Das gibt's doch gar nicht.
Women rescued after falling in toilet trying to get phone. Das meldet AP News. A woman who accidentally dropped her cell phone into the hole of an outhouse in a national forest and fell in while trying to retrieve it had to be rescued by firefighters in Washington State. Das ist natürlich sehr bitter. Also da ist eine Frau in einem, was ist das, in so einer Art Nationalpark, ne? In einem Wald. Und dann ist sie auf einem, ist das so eine Art?
Ich glaube, so eine Art Kompostklo.
Kompostklo, ja. Ne? Ja, so wie so ein Dschungelklo eigentlich. Sie war auf dem Dschungelklo, kann man sagen. Sie war auf dem Dschungelklo. Und dann ist ihr das Telefon ins Plumpsklo gefallen. Dann hat sie, glaube ich, mit so einer Leine oder so irgendwie versucht, da ranzukommen und ist dann selber ins Klo gefallen.
Genau, mit dem Kopf über und musste dann gerettet werden. Und ich habe mich echt geekelt, als ich es gelesen habe, aber es hat mich direkt an meine Situation erinnert.
Oh. Ja, bitte red ruhig weiter.
Das Klo war unbenutzt, also da war nichts drin.
Es war unbenutzt?
Und nein, also so.
Also es war sauberer als das Bett von Johnny Depp.
Genau. Und mein Handy ist reingefallen. Und ich habe wirklich keine Sekunde gezögert und sofort mit der Hand so reingegriffen.
Ja.
Und seitdem war dann das Telefon für mich auch so entweiht und ekelhaft. Mhm. Und es funktionierte tatsächlich noch, aber dieser Impuls, über seinen Ekel hinweg da reinzugreifen, um sein kostbares Gut, sein Telefon zu retten, das kann ich nachvollziehen.
Du weißt, dass meine Tochter schlecht geträumt hat, nachdem ich im Reptilhaus war, im Zoo, weil sie davon geträumt hat, dass mir das iPhone ins Krokodilbecken gefallen wäre und ihr Vater wäre hinterhergesprungen, um das iPhone zu retten. Das sagt doch immer sehr viel über den Besitzer des Telefons aus. Oh Gott, oh Gott.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ein Klassiker. Post von Wagner. Lieber Mond. Als in diesen Tagen vor 50 Jahren Menschen zu dir flogen, hatten die Fernsehmoderatoren schwarze Reservekrawatten parat. Der US-Präsident Nixon hatte eine Trauerrede vorbereitet. Niemand wusste, wie es ausgeht. Macht Gott mit Blitz und Donner alles zunichte? Ich war im Juli 1969 ein junger Bildreporter. Ich fragte Menschen auf der Straße, jemand wollte wissen, ob die Astronauten Waffen haben, um sich gegen die Aliens zu wehren. Ein anderer sagte, ich hoffe, dass sie Pillen haben, um zu sterben, bevor sie die Giftgase atmen. Wir guckten alle in den Nebel. 600 Millionen guckten in den Fernseher. Der Augenblick, wie Neil Armstrong den Mond betrat, war wie eine Geburt. Der Mond kann unsere Mutter werden. Er hat keine Gifte. Er tötet uns nicht. Er schickte unsere Astronauten unbeschadet nach Hause. Er ist ein guter Mond. Ich gucke ihn gerne an, wenn er nachts über unsere Gräser, Blumen und Seen streift. Wir haben einen Freund am Himmel. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Wie allerliebst.
Er hat keine Gifte, er tötet uns nicht. Da ist der Mond schon mal deutlich anders drauf als Putin, muss man sagen, obwohl sie ein ähnliches Gesicht haben mittlerweile.
Wuff.
Geht das wieder los? Ach, jetzt kommt wieder deine These, dass du Putin eigentlich attraktiv findest.
Er sieht nicht schlecht aus.
Er sieht wirklich beschissen aus. Wirklich.
Du bist jetzt nur davon beeinflusst, weil er menschlich so scheiße ist. Aber also, optisch, rein objektiv betrachtet, sieht er nicht schlecht.
Letztendlich kann man irgendwann heißen, warum seid ihr nicht mehr zusammen? Putin hat uns entzweit. Und zwar nicht wegen seiner Taten, sondern nur wegen seiner Optik. Wie schrecklich. Wie schrecklich.
Bleibt gesund.
Macht's gut. Bis denn. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Herzlich willkommen bei Pod Steh uns bei. Mein Name ist Tobi Krell, manche kennen mich vielleicht als Checker Tobi, ich bin Journalist und Moderator.
Ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future.
Ich bin Matthias Riegel, ich bin Kommunikationsdramaturg und habe die letzten 12 Jahre betreutes Wahlkämpfen vor allem für die Grünen gemacht.
Ich bin David Wortmann, Politikberater und Unternehmer.
Wir sind Journalistinnen, wir sind Klimaaktivistinnen, Politikberaterinnen, Klimaexpertinnen und wir werden von jetzt an Woche für Woche zusammenkommen, in dieser oder vielleicht auch mal in einer anderen Konstellation, und die wichtigsten Themen und News aus den Bereichen Politik und Wirtschaft vor allem in Bezug auf die Klimakrise besprechen und dann versuchen, verständlich einzuordnen.
Die Klimakrise ist da und bis 2030 müssen mittlere Weltwunder passiert sein, damit wir noch die kleine Chance haben, die schlimmsten Katastrophen abzuwenden. Von diesem entscheidenden Jahrzehnt sind schon 2 Jahre vorbei und in diesem Jahr, in 2022, muss es richtig losgehen. Und dafür dürfen wir die Politik nicht aus den Augen verlieren, dafür braucht es den Druck und dafür braucht es uns, die richtig, richtig laut werden.
Die Politik spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil die Politik setzt die Rahmen. Für viele ist die Politik eine Blackbox. Da versuchen wir so ein bisschen Licht hineinzubringen. Und zwar ohne Bullshit.
Genau dafür gibt's jetzt diesen Podcast Pod steh uns bei.
Pod steh uns bei. Eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Ab sofort wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!